Reingehört, ein Podcast der VRM. Eine ganz besondere und bisweilen auch herausfordernde Disziplin innerhalb des Journalismus ist die Gerichtsberichterstattung. Im Zweifelsfalle auch mal über Mord oder Totschlag zu berichten, ist nicht für jeden ein Terrain, auf dem man sich wohlfühlt und sicher bewegt. Meist haben Medienhäuser daher einen oder mehrere Journalisten im Aufgebot, die sich speziell auf dieses Metier konzentrieren. Marc Wickel ist einer von ihnen. Er ist freier Mitarbeiter der VRM und berichtet neben alltäglichen Themen auch aus dem Gerichtssaal des Landgerichts für die Region Südhessen. Im Podcast erzählt er, wie ein Gerichtsreporter arbeitet und beantwortet die Frage, wie realistisch die Darstellung von Prozessen im Fernsehen tatsächlich ist. Wir haben reingehört. Ja, herzlich willkommen, Marc. Als freier Mitarbeiter wird man ja gerne zur Kommunalpolitik oder den diversen Vereinen und Veranstaltungen geschickt. Du hingegen sitzt auch regelmäßig in Gerichtsprozessen, bei denen es um Raub, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung oder sogar Mord geht. Wie wird man denn eigentlich Gerichtsreporter?
Ja, wie so oft im Leben spielt da auch der Zufall mit. Also ich war auch für eine Stadtteilzeitung unterwegs in Darmstadt, die erschien alle 2 Wochen und da wurde ich dann einfach mal zum Prozess geschickt. Da ging es darum, dass ein Vereinsvorsitzender aus Bessungen, der gleichzeitig bei der Stadt Darmstadt eine Stelle hatte, Gelder veruntreut haben soll. Ja, und dann saß ich da und habe dann erstmal für die Stadtteilzeitung das gemacht und es erschien 14-tägig. Und parallel war ja auch das Echo bei diesem Verfahren dabei. Und haben die mich natürlich gesehen oder auch gemerkt, okay, was der schreibt, hat vielleicht auch Hand und Fuß, ne? Also und dann wurde ich irgendwann mal zu einem Berufungsverfahren ins Landgericht geschickt. Das war halt nur ein Nachmittag dann. Und ab da war ich dann regelmäßiger dort. Ich wohne auch relativ nah beim Gericht. Ist auch ein Vorteil, dass man halt dann nicht eine Stunde erst fährt und dann feststellt, es fällt aus oder so.
So eine Gerichtsverhandlung ist aber nicht unbedingt das, was man so aus dem Fernsehen kennt. Eine Richterin sagte mal sinngemäß zu mir, eine echte Gerichtsverhandlung ist für Zuschauer prinzipiell wie eine Theatervorstellung, aber auf eine sehr sachliche Art und Weise. Im TV hingegen gibt es viel Tumult und plötzliche Wendungen. Wie realistisch sind denn die Darstellungen von Gerichtsverhandlungen im Fernsehen?
Ja, leider sind die oft ohne Not halt unrealistisch auch. Da wird dann halt eine Szene, Reporterin, also Schauspielerin sagt dann, ja, wir sind jetzt beim Amtsgericht, es geht um Mord. Und dann sitze ich so da und denke so, beim Amtsgericht geht es nicht um Mord. Dafür sind die Landgerichte zuständig oder Oberlandesgerichte, wenn es um bestimmte Verfahren geht. Und dann sage ich mir, klar, das muss man als Zuschauer jetzt nicht wissen, aber man könnte ja fragen. Also es gibt Rechtsanwälte, die das einem bestimmt gerne erklären, wie sich da das verhält und oder auch so die Darstellung der im Krimi. Die Zahl der Kommissare oder Ermittler war halt auch höher, weil da sitzt ja eine ganze Ermittlungsgruppe dann nachher dran. Das merkt man allein daran, wie viele Zeugen dann von der Polizei vorgeladen werden und dann werden die gefragt, was haben sie gemacht? Und dann stellt sich raus, der hat die Nachbarschaft befragt. Der andere hat Kennzeichen nachgeguckt, ne? Und andere hat Akten geführt tatsächlich. Also für mich im Kopf habe ich dann mal so gesagt, diese Kommissare, Kommissarin, die ich im Fernsehen sehe, das sind die Ermittlungsleiterinnen. Einfach, die fassen das sozusagen für uns zusammen, weil das natürlich im Fernsehen nicht darstellbar ist mit 25 verschiedenen Charakteren, wo jeder einen kleinen Teil gemacht hat. Da blickt man als Zuschauer ja nicht mehr durch. Ne? Das ist dann verwirrend eher. Da leidet die Erzählung dann, also aus dramaturgischen Gründen wird im Fernsehen natürlich reduziert. Oder auch Büros der Staatsanwälte. So opulent wie im Fall für 2 sind die nicht.
Also auch die Tumulte vor Gericht,
Zuschauer sich beschweren, das gibt's natürlich schon, dass sie dann mit dem Urteil nicht einverstanden sind oder dass, es wird mal ein Anwalt beschimpft, weil er einen verteidigt. Ne? Bloß das ist halt nun mal deren Job. Jeder hat einen Anspruch auf eine rechtsstaatlich sinnvolle Verteidigung. Also dazu sagen, dann dem Anwalt den Vorwurf draus zu machen, dass der jetzt jemanden verteidigt, der jemanden erschlagen hat. Wir sind im Rechtsstaat. Es geht nicht irgendwas.
Mit anderen Worten, es geht doch zumeist sehr gesittet wie vor Gericht.
Ich überlege gerade, das ist noch manche Sachen, die dargestellt werden, sind dann halt arge Verkürzungen, die man im Fernsehen sieht, dass dann die Richter, das ist ja nicht wie in den USA, das sind nicht euer Ehren, ne? Das ist der Herr Vorsitzende oder die Frau Vorsitzende. So. Ja. Und da wird auch nicht rumgelaufen, also beim Plädieren oder sowas. Ne? Die laufen natürlich mal rum, wenn sie dem Richter was am Tisch bringen oder dann am Tisch irgendwelche Fotos eingesehen werden. In Augenscheinnahme heißt das dann so schön. Da laufen die natürlich rum, aber sonst wird da nicht durch den Saal paradiert und damit es dann eine größere Wirkung hat. Die plädieren vom Platz aus. Fertig. Ne? Einmal hat einer mal sich einen Pult dran schaffen lassen, einen Anwalt, ne, dass er da besser sich abstützen konnte. Aber es war auch ein einziges Mal jetzt seit 2007.
Ja, du sagtest ja schon, seit 2007 bist du dabei. Man hat da ja sicherlich auch immer wieder mit menschlichen Abgründen und schweren Schicksalen zu tun. Wie geht man denn damit um und wie sehr kann man beim Artikelschreiben eigentlich wirklich ins Detail gehen?
Ja, ins Detail gehen kann man ja sehr oft nicht, weil es werden Sexualstraftaten geschrieben. Ich weiß ja nicht, wer das liest. Ja. Und da lässt man das meistens alles aus. Oder auch brutale Schilderungen, also den Mord an dem Obdachlosen auf dem Luisenplatz, der ja zusammengeschlagen und zusammengetreten wurde und dann im Krankenhaus verstarb, könnte man ausführlich beschreiben. Wir hatten das Video gesehen. Aber das ist dann nur grausam. Ne? Das lässt man weg, halt auch genau, wenn dann die Schülerin erzählt, wie sie von dem Mann angefasst wurde oder mehr, kann man auch nicht ins Detail gehen. Irgendwann war mir dann der Begriff des Femizids mal gekommen. Vor 3-4 Jahren oder 2019. Und weil das dann doch tatsächlich, es gibt halt dieses Muster, dass Männer ihre Frauen umbringen, nachdem sie sich getrennt haben, nachdem die Frau verkündet hat, dass sie auszieht oder so. Und das ist halt doch, ja, es ist sehr häufig. Also es bringen mehr Männer ihre Frauen um in dieser Konstellation als Frauen ihre Männer. Und es wirkt, es ist ja alles ein Einzelfall, aber es gibt immer ein sehr ähnliches Muster. Die Frau wird kontrolliert, man versucht sie von ihren Freunden ja abzuschotten und so. Und wenn die das natürlich irgendwann merkt, dann wird der gewalttätig. Also ist jetzt nicht zwingend dieser Ablauf, aber in der Sache, so kann das laufen. Ne? Und da dachte ich, gut, da muss man mal tatsächlich selber auch mal umdenken und sagen, okay, da gibt's ein Muster, das ist kein Familienstreit, der mal eben passiert.
Ja, wie emotional sind denn manche Fälle für dich auch persönlich?
Das geht erstaunlich gut eigentlich, wenn man im Saal sitzt und mitschreibt. Also das kann ich dann gut trennen. Manchmal, ich lese ja auch über andere Fälle dann halt bei anderen Zeitungen mal manchmal mit, wenn man, also da gehe ich eher mit als bei den eigenen dann, ne, das war. Aber das ist natürlich auch, ja, das ist jobbedingt, ne. Ich war mal beim Roten Kreuz, da hat man dann Konzerte betreut. Da sitzen vorne die Pop- und Rockstars, ne? Und man hätte da, und man ist eigentlich in einer Situation, die Fans sich erträumen und man selber bleibt komplett sachlich und sagt sich, okay, ich mache jetzt keine Fotos. Ne?
Den Prozess, den ich mit Marc Wickel begleiten durfte und ihm dabei über die Schulter schauen konnte, nehme ich mal als Aufhänger. Beim Prozess, bei dem ich dich begleiten durfte, ging es um einen Mann, der nach 7 Jahren Haft wegen 2 Vergewaltigungen und Körperverletzung abgeschoben werden sollte. Das scheiterte. Stattdessen ist er schnell rückfällig geworden und wurde jetzt wieder wegen Vergewaltigung verurteilt. Diesmal zu 8,5 Jahren mit Sicherungsverwahrung. Ohnehin ein sehr krasser Fall. Aber während du dich in das Geschehen eingelesen hattest, wurdest du plötzlich stutzig. Du kanntest den Angeklagten, da du schon seine vorherige Verurteilung 2017 journalistisch begleitet hast. Wenn man schon einige Jahre dabei ist, wie häufig trifft man denn da auf Wiederholungstäter?
Also es ist nicht so oft, wie man da glaubt, aber das liegt auch daran, dass sie natürlich sehr lange in Haft sind oder dann auch umziehen und dann gar nicht mehr in Darmstadt oder in Südhessen wohnen. Und daher, aber es war halt, dieser eine war es jedenfalls tatsächlich, da liest man dann so, Moment, da war doch was vorher ähnlich, 7 Jahre verurteilt, jetzt das. Und ja, stellt man fest, okay, das waren Fälle, da waren damals 2015, 2016 Frauen im Umfeld des Winzerfests in Großumstadt vergewaltigt worden. Und der wurde dann aufgrund von einer DNA-Analyse gefunden, weil er damals diesen DNA-Beweis nicht richtig eingeschätzt hat, wie mächtig der ist. Und gut, nach 7 Jahren, das war Endstrafe, also keine Vergünstigung durch früher rauskommen oder sowas, war er wieder im Landkreis, konnte nicht abgeschoben werden, weil es halt kein Abkommen mit dem Land gibt. Und wohnte in Funkstadt. Und dann passierte bei der Funkstädter Kerb eigentlich was Ähnliches. Nur er hat die Frau nicht mehr gewürgt, wie noch in Großumstadt die Frauen dann angegriffen wurden. Vielleicht hat er auch inzwischen, vermute ich, jetzt Deutsch gelernt und gemerkt, mal gucken, wie man sich mit denen annähern kann. Ne? Und ja, dann gab es noch? Es gab einen, der war mal wegen Brandstiftung vor Gericht. Der hatte seine Zelle in Brand gesteckt. Der war in Haft, weil er Bensheim mit jemandem einen Taxifahrer überfallen hatte, allerdings war das in Wiesbaden verhandelt worden, das kannte ich gar nicht. Und der war Anfang des Jahres Anfang letzten Jahres stand der vor Gericht wegen Mord. Der war halt aus der Haft entlassen worden, lebte dann in Bensheim und hatte dann beim Geschlechtsverkehr eine Frau erwürgt. Und da war dann, als das so geschildert wurde mit dem Taxifahrer, den er in den Baggersee schieben wollte im Taxi, dachte ich, Moment, das hast du doch schon mal gehört. Dann gibt's einer, der sein Haus in Birkenau in die Luft gesprengt hatte, der hatte auch seine Zelle dann in Brand gelegt. Dann merkt man, Moment, den kenne ich doch. Und ja, also gut, Brandstiftung in der Zelle ist natürlich so ein Delikt, da kommt man ja nicht raus aus der Nummer. Ne?
Wie bewegst du dich denn in so einem Gerichtsprozess? Wie nimmst du das Ganze auf? Hast du irgendwelche bestimmten Taktiken beim Notizen machen? Was lässt du lieber weg? Was nimmst du auf jeden Fall immer mit rein?
Also ich mache ein Foto vom Aushang, weil da steht das Aktenzeichen mit drauf und da auf dem Smartphone ja genug Speicherplatz drauf ist, hat man da also irgendwann, da kann man immer mal nachgucken, wer waren da eigentlich die Zeugen und wie heißen die Anwälte, weil diese Namen stehen dabei und auch die Fortsetzungstermine. Dann schreibe ich ganz schnell am Anfang, werden die Personalien vom Antrag den Angeklagten aufgenommen, da schreibe ich das Geburtsdatum mit, weil die Altersangabe ist ja eine der Sachen, die wir angeben. Also wir beschreiben der 39-Jährige. Aber wir schreiben ja nicht seinen Namen oder seinen Beruf. Ne? Oder den Beruf schon, aber halt auf keinen, nicht den Namen mit Peter K., Michael S. Das wird ja nicht gemacht. Und dann ist das Alter wichtig. Und es kann ja sein, dass er während des Prozesses ein Jahr älter wird. Kann man natürlich schon mal gucken, dass man so korrekt bleibt. Oder das Verfahren dauert ein Jahr. Kann auch passieren. Das mache ich. Und dann schreibe ich eigentlich sehr viel mit, auch wenn ich ahne, dass ich es nicht brauche oder nicht verwenden kann, weil ich weiß ja nicht, ob ich es nicht vielleicht doch mal brauche. Das kann ja passieren. Also dass ich mal an einem späteren Verhandlungstag dann nochmal in seine Notizen guckt und sich sagt, der hat der doch das gesagt und da sagte der Zeuge das. Da sehe ich selbst ich einen Widerspruch, dann kann man ja darauf hinweisen. Daher, aber ich mache es halt handschriftlich und es gibt Kolleginnen, eine von der FAZ, die hatte das dann gleich in den Laptop getippt. Da hätte ich immer Angst, dass ich nicht schnell genug mitkomme und dann, oder ich lösche was aus Versehen. Ja, und da man ja nichts aufnehmen darf, Tonaufnahmen sind ja nicht erlaubt und Bilder darf man ja auch nur am Anfang machen. Ja, bleibt dann nicht viel übrig, außer halt dann zügig mitzuschreiben. Ich kürze natürlich dann auch ab, also Angeklagter ist A, Staatsanwaltschaft ist STA oder Zeugen sind nur Z, Polizisten sind P und so weiter. Das, also, da kann man ja abkürzen.
Ist es denn auch schon mal vorgekommen, dass sich ein Angeklagter, als du ihn fotografieren wolltest, beziehungsweise meistens halten sie sich ja einen Ordner oder ähnliches vor das Gesicht, dass er da aggressiv geworden ist?
Nein, das nicht. Also es gibt Leute, die wollen nicht fotografiert werden. Es gab mal eine Anwältin, die ist da sehr schwer dazwischen gegangen. Gut, dann macht man halt Bilder drumrum. Und es ist auch sehr praktisch, wenn die sich Ordner oder sowas vors Gesicht halten, weil dann muss ich nichts verpixeln. Weil, ja, weil sonst muss man gucken, weil sonst, man stellt ja eigentlich auf das scharf, was man fotografiert. Wenn jetzt aber der Angeklagte ja verpixelt werden soll, um den geht's eigentlich, aber dann darf ich ja auf den nicht scharf stellen, weil es nützt ja nichts, scharfe Pixel nachher zu haben. Also muss ich dann auf den Wachtmeister oder so scharf stellen, der ihm die Handschellen abnimmt. Ja, das sind so Sachen. Daher ist es schön, wenn die einen Ordner vors Gesicht halten, dann sieht man nichts. Aber man muss beim Verpixeln trotzdem gucken. Es ist ja nicht nur das Gesicht, eventuell ist eine Tätowierung auf dem Arm, die eindeutig einmalig erscheint. Ein Angeklagter hatte mal ein Sweatshirt an, auf dem sein Name stand, weil sein Name war Teil eines Sprichworts. Also ich sag mal, so hieß der nicht, aber die Milch macht's. Und wenn er jetzt mit Nachnamen Milch heißt, ne, kann er ja ein T-Shirt tragen oder so, wo die Milch macht's draufsteht. Also habe ich das dann auch weggepixelt, weil könnte man ja sonst auf die Idee kommen, so heißt der dann.
Welche Fälle, über die du berichtet hast, sind dir denn eigentlich besonders in Erinnerung geblieben? Was war bemerkenswert? Was war besonders schockierend?
Es sind viele inzwischen, merkt man, wenn man dann drüber nachdenkt und nachguckt, stellt man fest, huch, das war ja auch. Also in Erinnerung bleibt das Jahr 2019, weil da waren drei größere Prozesse. Das eine war, dass 2018 hatte ein Kieferchirurg und seine Frau in Merlenbach seine Kinder umgebracht. Und das wurde dann 2019 verhandelt. Das hatte so viel Aufsehen erregt, dass auch Kolleginnen vom Stern und vom Spiegel da waren. Da war auch immer voll im Gericht. Das ist ja auch nicht so häufig, dass dass Zuschauerbänke auch alle belegt sind. In der Regel ist da nicht viel los, weil die Prozesse finden tagsüber statt, die Menschen arbeiten. Wann sollen sie denn ins Gericht gehen? Also es fehlt ja auch manchmal schlicht die Zeit, es sei denn, es ist ein starkes persönliches Interesse. Das war 2019, dann hatte einer in Eberstadt seine Freundin erwürgt und dann zerstückelt. Der wurde wegen Mord verurteilt. Selbst in der Revision wurde auch wegen Mord verurteilt. Und dann war gegen Ende des Jahres war dann der Mann vor Gericht, hatte ich vorhin schon erwähnt, der sein Haus in Birkenau gesprengt hatte. Das stand vorne, dass an dem Tag wäre Zwangsversteigerung oder wäre ein Termin beim Amtsgericht gewesen und da hat er dann das Haus mit Gas gesprengt. Das war am ersten Tag von dem Prozess gegen die beiden Zahnärzte. Da sagte ein Kollege von einem Rundfunksender, er muss nach in Odenwald, da ist ein Haus in die Luft geflogen. Und später stellte ich fest, Moment, das ist ja zeitgleich sozusagen mit dem Prozess. Da waren so drei Prozesse so auffällig.
Ja, du bist ja jetzt schon einige Jahre dabei. Kriegt man mittlerweile zu Beginn von so einem Prozess auch schon ein Gefühl dafür, wie er ausgehen könnte?
Man glaubt, das zu entwickeln und sollte es sich abgewöhnen, glaube ich. Also, weil es kann ja so laufen wie bei den einen, was ich erwähnt hatte, mit dem sexuellen Missbrauch, wo es dann den Freispruch gab. Dann hört man das und sagt sich, das klingt aber übel. Und nachher lässt sich's nicht bestätigen oder es ist einfach der Kammer. Dann merkt man dann plötzlich, dass da einer dann doch das gar nicht gesehen hat, sondern halt nur gehört hat oder erzählt bekommen hatte. Da muss man da schon vorsichtig sein.
Vielen Dank, Marc, dass du dir die Zeit für dieses interessante Gespräch genommen hast.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.